Schauen wir mal. Habt ihr das schon mal wo gehört? Schauen wir mal. Den Satz, den kenne ich seit 47 Jahren. Immer wieder höre ich den, dass man mir sagt, ja, schauen wir mal. Wird schon werden. Und je länger, je mehr habe ich entlarvt, dass das echt eine hohle Phrase ist. Schauen wir mal. Wer über 30 Jahre drüber rausschauen kann, der kennt das auch aus anderen Gesellschaftssystemen, wo es oft hieß, komm morgen wieder. Komm mal morgen. Also gerade hier, im ehemaligen DDR, genauso auch in Russland und ganzen anderen Oststaaten, hieß es oft, Zavtra, Zavtra. Morgen haben wir wieder was. Also kommst du morgen wieder. Ich höre das jetzt ganz neu bei meinen arabischen Freunden, die haben auch sowas. Das heißt morgen Bokra. Und wenn sie sagen Bokra, Bokra, das ist doppelt Bokra. Das heißt, vergiss es einfach. Also wenn ich frage, machen wir das zusammen? Ah ja, Bokra, Bokra. Dann weiß ich, okay, vergiss es, hak's ab. Kinder nehmen uns beim Wort. Vor kurzem sagt mal ein kleines Mädchen zu mir, Stefan, heute ist morgen. Und ich denke, wieso, heute ist heute? Und sie sagt, nein, gestern hast du gesagt, morgen. Heute ist morgen. Und sie hat darauf bestanden, hey, du hast mir was versprochen. Kinder nehmen Versprechen ernst. Und deswegen, wir sollten sie wirklich nicht enttäuschen. Sie merken sich das. Also ungehaltene Versprechen, die brennen sich durchaus auch in Kinderseelen ein. An Kindern können wir also lernen, was wirklich Hoffnung heißt. Vertrauen, dass das auch wird. Und ich glaube, je länger, je mehr, das kann man von Woche zu Woche auch sehen, wir haben gerade wirklich einen Trend oder vielmehr ist ein Trend auch eine Bewegung, dass sich junge Generation nicht mehr abspeisen lässt mit leeren Phrasen und hohlen Worten. Das ist gerade für Politik eine große Herausforderung in diesen Tagen. Auf einmal entlädt sich das auf der Straße und junge Generation sagt, wir wollen mehr als nur Worte. Wir wollen, dass Versprechen eingehalten werden. Wir wollen Hoffnung haben für morgen. Und Hoffnung, darum soll es heute gehen. Carola hat das schon ein bisschen angerissen am Anfang. Wir haben ja eine kleine Predigtreihe über das Leben, über unser Leben. Und wie kann man das Leben in 6 Predigten fassen? Das geht nicht. Also es waren immer nur so kleine Gedankenanstöße zum Wert, zu den Stärken und Schwächen, zu unseren Gefühlen, zu unserem Gewissen und heute eben so als kleiner Abschluss zur Hoffnung. Hoffnung gehört zum Leben. 2 Gedanken habe ich dazu, die ich ein bisschen ausführen möchte. Der erste heißt, Hoffnung entspringt nicht aus uns selbst, sondern Hoffnung kommt aus Gott. Am Ende des Römerbriefs, der 16 Kapitel hat und wirklich sich durchaus schwer liest, vielleicht eine der schwierigsten Ausführungen im Neuen Testament, wo Paulus wirklich durch alle Themen durchgeht, die den Glauben betreffen. Wie kommt man zum Glauben? Um wen geht's da? Was ist ein Sünder? Was ist verloren sein? Wie kann man als Mensch Rechtfertigung erfahren? Und. Diese ganzen schweren Themen geht er durch. Und bis er am Schluss noch ein paar Grußworte auflistet. Und kurz vorher kommen noch mal so allgemeine Gedanken. Und da heißt es in Kapitel 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich finde, das ist ein wunderschöner Vers. Den kann man sich zu Hause irgendwo hinschreiben. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Freude und Friede und so weiter im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung. Gott der Hoffnung will euch reich machen und beschenken mit Hoffnung. Ich finde das einen ganz großartigen Gedanken. Und damit sagt er uns, Gott ist die Quelle der Hoffnung. Es gibt eigentlich keine wirkliche Hoffnung, außer aus Gott. Er ist der Ursprung, er ist die Quelle. Und ich bin überzeugt davon, dass ich als Christ mehr vom Leben erwarten kann als vielleicht andere Menschen, weil ich Hoffnung habe, eine lebendige Hoffnung, die aus Gott kommt. Ich muss ja wissen, warum ich Christ bin, warum ich glaube. Ich muss ja wissen, warum ich ein Fundament habe. Ich bin überzeugt, weil ich Hoffnung habe, die aus Gott kommt. Und das ist nicht Philosophie, das sind nicht Utopien. Es gibt ja da auch große Bücher, vielleicht schon mal gehört oder vielleicht reingelesen und durchaus auch schnell wieder zugemacht. Prinzip Hoffnung, Ernst Bloch, der durch all diese philosophischen Gedankengebäude durchgeht und versucht, Antwort zu geben. Aber ohne diese Quelle aus Gott. Um ein Beispiel zu finden, eine dieser Utopien ist aus meiner Sicht die wohl größte des 20. Jahrhunderts gewesen, um die Welt zu verbessern, nämlich der Kommunismus. Die größte, weltweit größte Utopie, um die Welt zu verbessern, um sie wirklich gut zu machen, der Kommunismus. Aber gleichzeitig hat in dieser Utopie von dieser besseren Welt Gott keinen Platz, höchstens in der Rolle der Mythologie, aber keinen realen Platz. Gott war nicht real. Gott war nicht die Quelle der Hoffnung und deshalb auch zum Scheitern verurteilt. Denn es ist eine Hoffnung, die aus uns selbst kommt, aus dem Menschen selbst. Und diese Hoffnung, die zerbricht. Und dass eine Hoffnung auf eine bessere Welt letztlich in Regimen zur schrecklichsten Gewalt führen kann. Zum Terror, zu Verfolgung, zu Auslöschung von millionenfachen Leben. Das haben wir erlebt. Da können wir zurückschauen, da können wir sagen, das wollen wir nie mehr. Also da, wo Utopien aus sich selbst heraus eine Hoffnung vormachen. Hoffnung, die Hoffnung, von der Paulus uns ja sagt, die hängt zusammen mit Glauben. Und dieser Glaube, der wird an einer anderen Stelle beschrieben als eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Eine feste Zuversicht, dass man hofft. Glaube hat zu tun mit Vertrauen. Glaube heißt nicht nur, ich glaube, dass es morgen regnet oder ja, hoffen wir mal, schauen wir mal, dass morgen die Sonne scheint. Oder als wir letztens geplant haben, Reformationstag, da gibt es dieses Reformationswandern, zu dem ich euch mal einladen möchte, am 31. Oktober eine große Runde von unterm Haus über den Stadtwald hoch zum Lutherkreuz. Dann gibt es eine ökumenische Andacht und ein bisschen Volksfest drumherum. Und dann war da die Frage, und was ist, wenn es regnet? Das sagt unsere Baudezernentin in ihrem unerschütterlich bayerischen Dialekt. Das ringt nicht. Das hat noch nie geringt in den letzten Jahren, seitdem wir das machen. Also unerschütterlich. Kann nicht sein, darf nicht sein. Also Glaube hat etwas zu tun mit einer festen Zuversicht auf das, was man hofft. Und das kommt nicht aus mir. Das kann ich nicht machen. Natürlich kann es regnen am 31. Oktober, wenn es Gott regnen lässt, regnet es. Aber Glaube kommt aus einem Vertrauen zu Gott. Für mich ist das ein fast zu ersetzender Begriff, Glaube und Vertrauen. Und es ist nicht mein Vertrauen auf Gott, sondern es ist vielmehr sein Vertrauen, was er mir entgegenbringt. Seine offene Hand. Er kommt mir entgegen. Er schenkt mir Vertrauen. Und damit wird Vertrauen zum Beziehungsbegriff. Relationsbegriff. Vertrauen geht von mir weg zu Gott hin. Ich vertraue auf ihn. In der Hoffnung auf Gutes, weil ich weiß, dass es Gott gut mit mir meint. Das ist Vertrauen, weil er die Quelle des Guten ist. Und ich weiß, das klingt banal, das klingt für manchen vielleicht abgegriffen, das weiß ich doch. Und trotzdem, auch die, wenn ihr die Bibel durchblättert, werden diese alten Geschichten eben gerade nicht müde, uns immer wieder vor Augen zu führen. Da waren Menschen, die haben auf Gott vertraut. Da waren Menschen, die die Juden über Jahrhunderte als ihre Glaubensväter und Volksväter auch verehrt haben. Die haben nichts anderes gemacht, als die waren sich sicher, Gott sieht mich, Gott ist da. Gott ist ein sehender Gott. Ich vertraue auf ihn, weil ich glaube, weil ich vertraue, dass er da ist. Hoffnung wird dann real, wo Glaube nicht aus mir selbst kommt. Hoffnung entspringt nicht aus uns selbst. Gott ist die Quelle der Hoffnung. Und das führt mich zum zweiten Gedanken, nämlich das menschliche Leben, und darüber haben wir nachgedacht in den letzten Wochen, ist auf Hoffnung ausgerichtet. Der Apostel Petrus, der auch über schwierige Themen redet, über Zeiten, wo Glaube sehr angefochten wird, wo Glaube in Bedrängnis kommt, spricht er davon, dass er sagt, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Wir haben davon gesprochen, dass Gott die Quelle der Hoffnung ist, und Petrus sagt hier, diese Hoffnung erfüllt uns. Petrus beschreibt Christen als Menschen, die von Hoffnung erfüllt sind. Und obwohl sie es in der Realität erleben, dass Glaube angefochten wird, ich fand das Beispiel von Carola vorhin so schön, das ist tatsächlich Lebensrealität, dass das GPS nicht immer funktioniert. Das ist zwar ein technischer Traum von der funktionierenden Welt, aber wir müssen es immer wieder erleben. Dann stürzt der Computer ab oder das Handy geht kaputt oder eben ich habe kein Funksignal. Genau das ist Lebensrealität. Und je mehr die Welt sich weiterentwickeln wird und schneller und sympathischer und dynamischer wird, werden wir das immer wieder trotzdem genauso erleben. Es kommen Momente, wo es abstürzt, wo kein Funksignal da ist und wo der Glaube angefochten wird. Denn Hoffnung heißt nicht immer schöne, heile Welt, sondern heißt eben auch, in einer Lebensrealität zu leben, die sieht, dass die Weltgeschichte grausam ist und die gleichzeitig auch sieht, dass die menschlichen Schicksale auch vor verzweifelten Abgründen stehen. Wie sieht das aus plötzlich, wenn eine Krankheit oder eine Lebenssituation eintritt, die wir nie erhofft und nie gedacht haben? Und plötzlich ist dieser Funkkontakt nicht da. Plötzlich stehst du im Wald und hast kein GPS und weißt nicht, wie du rauskommen sollst. Wie sieht das dann aus mit einem Leben, das auf Hoffnung ausgerichtet ist? Ich möchte, und das ist etwas, was ich heute mitnehme, trotzdem auf diesen Gott vertrauen. Ich möchte trotzdem hoffen. Ich möchte trotzdem hoffen, weil ich weiß, dieser Gott ist trotzdem da und das Signal wird wieder kommen. Gott schaltet das GPS nicht aus, auch wenn es vielleicht manchmal so scheint. Hoffnung ist mehr. Und Hoffnung ist auch mehr als Utopie. Hoffnung heißt nicht, dass wir hier sonntags herkommen und hoffen auf eine schöne neue Welt, die wir irgendwann mal erleben sollen, sondern Hoffnung heißt, mein Leben ist auf was ausgerichtet, was mein Leben auch bewegt und verändert. Es gibt ein Buch eines neueren Theologen, Moltmann, der hat das Theologie der Hoffnung genannt. Und ein sehr, sehr schönes Zitat daraus ist, dass er sagte, solange die Hoffnung nicht das Denken und Handeln von Menschen umgestaltend ergreift, bleibt sie auf dem Kopf stehen und unwirksam. Solange die Hoffnung nicht mein Denken und Handeln ergreift, bleibt sie auf dem Kopf stehen und unwirksam. Die Hoffnung, von der wir heute hier in der Predigt hören, die muss mein Denken, die muss vom Herz zum Kopf kommen und zu den Händen. Die muss mein Leben verändern. Eben nicht ein "Schauen wir mal, Gott wird's schon richten" oder vielleicht in Zukunft oder nur auf eine Ewigkeit zu hoffen, sondern Hoffnung, so wie Moltmann sie hier beschreibt, die vom Herz zu Kopf und Händen geht, die verändert mein Leben. Ich fange an, anders zu denken und anders zu handeln. Und vielleicht ein Stück meinen kleinen Beitrag zu leisten, dass diese Welt mehr Hoffnung bekommt. Vielleicht indem ich meine Mitmenschen anders anschaue. Kennst du das, dass du in Beziehungskonflikten nicht weiterkommst? Du hast das Gefühl, du bist ewig in Sackgassen, irgendwie hoffnungslos. Und kennst du das, dass du dann Energie reinsetzt, den Menschen verändern zu wollen, der dir sehr nahe steht, und du merkst, es geht nicht. Je mehr du ihn verändern willst, desto mehr stößt du auf eine Betonwand. Bis du anfängst zu beten und von Gott eine neue Sicht zu erwarten auf diesen Menschen. Und auf einmal merkst du, Mensch, der hat ja Qualitäten. Wo ich nur das Negative sehe in der letzten Zeit, merke ich auf einmal, da gibt es ja Positives. Und wo ich mich immer frage, warum wir nicht zueinander kommen, merke ich auf einmal, weil er etwas hat, was ich nicht habe, und umgekehrt. Und wenn ich auf einmal meine Perspektive wechsle, bekomme ich Hoffnung, dass hier zwei Dinge vielleicht ineinander greifen und was Großes entstehen kann. Und dann gehe ich weiter. Noch ein Schritt und noch ein Schritt und noch ein Schritt und merke auf einmal, die Beziehung verändert sich. Und zwar nicht deshalb, weil ich den anderen verändere, sondern weil mein Blick auf den anderen sich verändert hat. Hoffnung. Da, wo die Hoffnung stirbt, kommen auch menschliche Beziehungen in Sackgassen. Und da, wo ich mir neuen Blick von Gott schenken lasse auf Hoffnung hin, verändert das meinen Blick, und auf einmal kann ich mich vielleicht auf den anderen Menschen einstellen. Es sind nicht die großen Dinge, die die Welt verändern müssen. Es sind auch die kleinen, vielen, vielen kleinen Kriege in Beziehungen oder manchmal vielleicht auch gar nicht mehr Kriege, sondern da, wo Beziehungen nur noch brach liegen. Wie viele Ehen, wie viele Familien haben sich auseinandergelebt? Das sagt mir eine Frau, eigentlich ist da gar nichts, dass wir ständig streiten, aber wir haben einfach keine Beziehung mehr. Abgerissen, erstarrt, stumm geworden. Und genau da will Gott Hoffnung reinstrahlen. Und diese Hoffnung kommt über mein Herz, zum Kopf, zu den Händen. Der alte Satz, ich glaube, damit ich verstehe, kann auch heißen, ich hoffe, damit ich verstehe. Ich, sage das heute, möchte gern ein Mensch sein, der die Hoffnung nie aufgibt. Der vielleicht manchmal Stunden erlebt, wo er sagt, es hat keinen Zweck mehr. Am besten drehe ich mich um und gehe. Aber der sich dann von Gott gehalten weiß und diese tiefe innere Stimme hört, versuch's nochmal. Werd ein Hoffnungsträger. Fang wieder an zu hoffen, um die Situation oder die Welt zu verändern. Wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern. Das tun wir einmal im Monat und das ist immer ein besonderer Moment, wo wir uns gerade ganz persönlich auch erinnern, wenn wir Lieder hören oder singen und wenn wir hier hinten an den beiden Tischen uns das Brot und den Traubensaft weitergeben. Es ist ein besonderer Moment, wo wir uns erinnern, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Und ich möchte euch diese Geschichte, dieses Evangelium, diese gute Botschaft mal als Bild von Hoffnung so am Schluss dieser Predigt anmalen. Jesus stirbt am Kreuz. Und da stehen Männer und Frauen vor dem Kreuz und ihre ganze Hoffnung, die sie hatten auf diesen Messias, der da kommen soll. Und sie haben das ja gesehen, er heilt die Kranken, er hat gute Worte, die Kraft haben, dass sie scheinbar die Welt verändern. Auf einmal ist er tot. Er ist real vor ihnen gestorben. Und damit ist die Hoffnung gestorben. Es ist alles zerbrochen, es ist nichts mehr da. Jesus ist tot. Das ist der erste Teil des Evangeliums. Jesus ist für uns gestorben. Und damit auch die Hoffnung scheinbar. Und dann, 3 Tage später, Auferstehung. Eine unglaubliche Zeit, die geprägt ist von Zerrissenheit. Auf einmal erscheint ihnen dieser Auferstandene, sie können ihn nicht mehr greifen, sie können ihn nicht mehr wirklich anfassen. Er ist zwar da, aber doch nicht mehr da. Es ist wie so eine Zwischenzeit. Und dann geht er zurück zum Vater. Eine Zeit, wo sie wieder erleben, voller Angst. Draußen ist Feindschaft gegen diesen kleinen Kreis von Menschen, die diesem Jesus nachgelaufen sind. Es ist eine Zeit voller Ungewissheit. Und dann einige Tage später auf einmal Pfingsten. Der Heilige Geist kommt spürbar, die Hoffnung kommt neu in diese Jünger. Jesus ist beim Vater, aber der Geist Gottes erfüllt diese kleine Gemeinde in Jerusalem. Und was passiert? Sie fangen an, das, was Petrus hier gesagt hat, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Auf einmal fangen sie an zu reden. Auf einmal fangen sie an, das weiterzugeben. Auf einmal wird in ihnen die Hoffnung wie die Bäume, die nach dem Winter wieder neu ausschlagen. Kraft von innen. Kraft aus der Quelle, die Gott ist. Und dieses einfache Evangelium, diese Worte, diese gute Nachricht, gehen in die ganze Welt und verändern die Welt. Und wenn ich vorhin kurz gesagt habe, aus meiner Sicht ist der Kommunismus eine der, oder vielleicht die größte Utopie des letzten Jahrhunderts, dann muss man sagen, seit über 2000 Jahren ist der christliche Glaube, der Glaube aus der Hoffnung an den lebendigen Gott, an den gestorbenen und auferstandenen Jesus, eine Kraft, die die Welt verändert hat, die die Welt zum Guten hin verändert und bewegt. Eine Kraft, die sich nicht auslöschen lässt. Eine Kraft, die Kirche baut, auch wenn die vielleicht manchmal in Zahlen abnimmt und dann vielleicht in Europa schwächer wird und in Asien oder in Afrika oder Südamerika stärker. Aber mit dem Blick von Gott, von oben, mit dieser Perspektive Gottes, mit Hoffnung für diese Welt, eine Kirche und Gemeinde, die immer nur gewachsen ist, die sich nicht auslöschen lässt, die immer weiter, weiter, weiter auf Hoffnung lebt. Ich möchte Teil dieser Kirche, dieser Gemeinde sein. Ich möchte Teil dessen sein, was Gott an Hoffnung schenkt. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Ich wünsche uns vielleicht ganz neu auch, dass diese Hoffnung unseren Blick, unsere Gedanken, unsere Träume, unsere Visionen, unser Handeln, unsere Worte verändert. Amen.